Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Immer häufiger beauftragen Verlage AutorInnen damit, Romane zu Computerspielen zu verfassen und erschließen sich damit neue Märkte. Für die Buchbranche sind die mittlerweile rund 34 Millionen Menschen, die sich in digitalen Spielewelten tummeln, eine lukrative Zielgruppe. Auf der anderen Seite greifen ComputerspieleentwicklerInnen gern auf eine erfolgreiche literarische Vorlage zurück, anstatt sich mit enormem Aufwand neue Inhalte ausdenken zu müssen. World of Bookcraft. Über die Symbiose von Büchern und Computerspielen hören Sie eine Sendung von Christian Blees.
Wie hast du es geschafft, deine Waffe zu verlieren? Los, hol sie dir und halt sie dieses Mal gut fest!
Flankiert von fetziger Rockmusik und aufwendigen Soundeffekten landete das Computerspiel Die Zwerge Ende 2016 in vielen Haushalten in Deutschland unter dem Weihnachtsbaum. Es basierte auf dem gleichnamigen Fantasy-Roman des Autors Markus Heitz.
Wrackers hat uns aus Stein gemacht, um das geborgene Land zu schützen. Gegen Orks, Oger und alle anderen Scheusale Tions. Wir sind die Hüter des geborgenen Landes. Wir sind die Kinder des Schmieds. Wir sind die Zwerge.
Die Buchvorlage hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 4 Fortsetzungen nach sich gezogen. Außerdem 3 Graphic-Novel-Adaptionen sowie eine Brettspielfassung. Pläne für eine Verfilmung hatten sich zwischenzeitlich zerschlagen. Insofern stellte die Umsetzung als Computerspiel gewissermaßen das letztmögliche Glied einer multimedialen Verwertungskette dar.
Der Roman ist tatsächlich mehr oder weniger 1:1 umgesetzt.
Der Die Zwerge-Autor Markus Heitz.
Weil es eben die klassische Heldenreise ist, also der Held muss losziehen und muss eine Aufgabe erfüllen und erlebt dabei Rückschläge, bekommt dabei Verbündete und es gibt natürlich auch einen Endkampf, wie sich das gehört, in jedem Computerspiel, aber auch eben Roman.
Vom Plot her erinnert der Kampf der Zwerge gegen Orks, Oger und dunkle Elfen sicherlich nicht ganz zufällig an J.R.R. Tolkiens weltberühmten Bestseller Herr der Ringe. Was den Zwergeautor Markus Heitz seinerzeit besonders freute, durch die Computerspieladaption konnte er neue Leser für die Romanvorlage gewinnen.
Natürlich lesen auch Gamer. Also wir haben ja deutlich gesehen, auch bei der Rückmeldung, es haben Leute das Spiel entdeckt, die mit den Büchern nichts zu tun hatten, die vorher auch gar nicht gewusst haben, dass es die Bücher gibt. Und da haben wir natürlich festgestellt, dass einige sich dann die Bücher geschnappt haben und sie dann gelesen haben.
Mit dem Computerspiel zu seinem Roman befindet sich Markus Heitz in prominenter Gesellschaft. Der wohl bekannteste Vorreiter in dieser Hinsicht heißt Tom Clancy. Von dem US-amerikanischen Bestsellerautor wurden in den vergangenen 3 Jahrzehnten gleich mehr als ein halbes Dutzend Thriller zu Video- und Computerspielen verarbeitet. Diese brachten es bis heute weltweit auf rund 150 Millionen verkaufte Exemplare. Beim Roman Die Zwerge war es die Firma KingArt aus Bremen, die gedruckte Vorlage in ein Rollenspiel für PC und Konsole adaptierte. Die pauschale Formel »Erfolgreiches Buch ist gleich erfolgreiches Computerspiel« will Geschäftsführer Jan Theissen allerdings nicht gelten lassen.
Grundsätzlich, ich glaube, ähnlich wie vielleicht auch im Film, ist es auch bei den Computerspielen, dass es eigentlich nie eine gute Idee ist, ein Buch 1:1 einfach umzusetzen, weil Bücher, Filme, Computerspiele eben unterschiedliche Medien einfach sind und man halt dafür sorgen muss, dass es fürs eigene Medium passt und funktioniert.
Sie kamen zu Hunderten.
Markus Heitz, die Zwerge.
Die Kreaturen des Gottes Tion schoben sich in breiter Front den steinernen Torweg entlang. Und das zahlreicher als je zuvor. Beim Anblick der Ungeheuer hätte das Herz eines Menschen vor Furcht ausgesetzt und die Elben wären in den Schutz ihrer Wälder geflüchtet. Nicht so ein Zwerg. Wrackers, steh uns bei. Wir sind zu wenige, flüsterte er und konnte die Augen nicht von der Straße wenden, auf der sich der breite, stinkende Strom von Orks ergoss. Grunzend und brüllend wälzten sie voran und hielten genau auf das Portal zu. Die nackten Berghänge warfen ihre animalischen Laute zurück und das Echo verstärkte das siegessichere Gröhlen. Die verzerrten Klänge drangen tief in sein Gemüt und ihm kam es plötzlich so vor, als hätten sich die Bestien verändert. Die tobende und lärmende Masse verströmte eine solche Siegesgewissheit, dass er sie förmlich greifen konnte. Unwillkürlich machte der Zwerg einen Schritt zurück. Zum ersten Mal empfand er Furcht vor den Wesen.
Jetzt im Fall von Die Zwerge war es relativ einfach für uns, weil das Buch so strukturiert und geschrieben war, dass es sich sehr gut als Vorlage für ein Computerspiel eignet. Aber es gibt sicherlich auch andere Beispiele oder andere Bücher, die als Buch sehr gut funktionieren, aber als Spiel so gar nicht oder zumindest nur sehr schwierig und wo man dann eben sehr viel daran herum operieren muss. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, ob das dann noch immer so sinnvoll ist.
Dass Fans von Computerspielen, die sogenannten Gamer, für Autoren und Buchverlage als potenzielle Zielgruppe auch hierzulande immer interessanter werden, verdeutlicht ein Blick auf die Zahlen. So tummeln sich heutzutage allein in Deutschland immerhin rund 34 Millionen Menschen per Konsole, PC oder Smartphone in digitalen Spielewelten. Tendenz steigend. Kein Wunder also, dass unter anderem auch die Frankfurter Buchmesse inzwischen auf diesen Trend reagiert hat. Laut einer Pressemitteilung bringt man bereits seit 2016
unter dem Motto »A book is a film is a game« Entscheidungsträger aus den Bereichen Film, Gaming, Media und Buch zusammen und sorgt für neue Synergien im audiovisuellen Storytelling.
Im Klartext? Buchverlagen soll dabei geholfen werden, unter anderem auch durch Kooperationen mit Gaming-Produzenten, zusätzliche Umsätze zu generieren. Wegen der Corona-Pandemie blieb das entsprechende Angebot der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr auf einzelne Online-Vorträge und Diskussionen beschränkt. Was sich nicht verändert hat, sind die enorm hohen Produktionskosten, die die Umsetzung eines Romans in ein Computerspiel verschlingt. Denn involviert sind in solch einem Fall meist Dutzende von Software-Spezialisten. Und dies in der Regel über einen längeren Zeitraum. Anstatt aus einer literarischen Vorlage ein Computerspiel zu machen, entsteht deshalb zu einem bereits existierenden Computerspiel der Roman zum Game. Pionier in diesem Segment und bezogen auf die Anzahl der Titel auch Marktführer ist hierzulande der Stuttgarter Panini Verlag.
Ich habe vorher mal überlegt, ob ich die Titel nachzählen soll, hatte dann keinen Bock drauf und habe es nur hochgerechnet. Also wir müssten bei rund 300 Titeln liegen.
Steffen Volkmar, Senior Editor und PR-Manager des Panini Verlags.
Die meisten von den Romanen, die sind tatsächlich so geschrieben, dass man sie auch als tollen Fantasy-Abenteuer oder Science-Fiction-Roman lesen könnte. Also unser Top-Titel so gesehen wäre wahrscheinlich Diablo, weil wir damit angefangen haben und das sind die ersten Romane wieder in Nachdruck gegangen.
Diablo, das Vermächtnis des Blutes von Richard A. Knaack.
Erst nach ihrer Rückkehr hatten sie im Dorf die bittere Wahrheit erfahren. Ein großer Kämpfer war nur wenige Wochen zuvor in das Labyrinth hinabgestiegen und hatte den furchtbaren Dämon Diablo angeblich besiegt. Er hatte weder Gold noch Juwelen an sich genommen. Doch wenig später machten sich andere Abenteurer seine Vorarbeit zunutze und überwanden die wenigen Gefahren, die noch vorhanden waren, um anschließend so viele Reichtümer wie möglich aus dem Labyrinth zu schaffen.
Also ich weiß nicht, wie viel Nachdruck es da schon gegeben hat, da muss ich ganz ehrlich gestehen, da habe ich irgendwann den Überblick verloren, aber über die Jahre ist da schon einiges zusammengekommen.
Angeblich hatte der Krieger, der sogenannte Wanderer, Diablo nicht wirklich geschlagen, sondern irrtümlich das abscheulich Böse freigesetzt. Ein fragender Blick von Norek an Faustin war von dem Viserei-Hexenmeister zunächst mit einem beiläufigen Schulterzucken beantwortet worden. Später hatte Faustin dann die Warnung abgetan. Es gibt immer wieder solche Geschichten über entflohene Dämonen und schreckliche Flüche. Diablo gehört zu denen, die sich beim gewöhnlichen Volk oft der größten Beliebtheit erfreuen.
Bei den Games-Romanen ist immer die Frage, welches Spiel im Augenblick gerade besonders angesagt ist. Also es kann sein, dass wir von irgendeinem Games-Roman über längere Zeit überhaupt keine großen Stückzahlen verkauft haben. Dann kommt irgendein Update und plötzlich gibt es einen Run wieder auf die Romane, selbst auf die älteren. Aber was natürlich so ein Dauerbrenner ist, ist World of Warcraft. Das geht immer und dann hat sich in den letzten Jahren auch Assassin's Creed zu einem echten Dauerbrenner herauskristallisiert.
Als Pirat dieser trügerischen See hast du mich gelehrt, in Freiheit zu leben und ehrenhaft zu sterben.
Zum Computerspiel Assassin's Creed hat der Panini Verlag mittlerweile sogar ein ganzes Dutzend Bände in deutscher Übersetzung veröffentlicht. Bei dem weltweit erfolgreichen Action-Abenteuer verschlägt es die Spieler bzw. LeserInnen jeweils in eine bestimmte Epoche der Menschheitsgeschichte. Dort werden sie dann mit realen historischen Ereignissen und Personen konfrontiert. Der Handlungsstrang, der die gesamte Serie durchzieht, beschreibt den seit Jahrhunderten andauernden Konflikt zwischen zwei religiösen Glaubensrichtungen, den Templern und den Assassinen.
Der Gaming-Buchbereich ist auf jeden Fall ein wachsender Markt,
sagt Jacqueline Wagner. Sie ist Kinder- und Jugendbuchlektorin beim S. Fischer Verlag in Frankfurt.
Wir machen Bücher für eher junge Menschen mit den Themen Popkultur, Gaming, Serien etc. Und natürlich auch mit und von Social-Media-InfluencerInnen, einfach weil das gerade das große Ding quasi war. Und das Gaming ist eben eins der konsequenten Fortführungen und deswegen machen wir das.
2016 ersteigerte Fischer die Lizenz für eine spezielle Assassin's Creed Jugendbuchreihe. Darüber hinaus hat der Verlag auch Romanadaptionen zu Computerspiel-Bestsellern wie World of Warcraft, kurz WoW, Fortnite oder Minecraft im Programm. Nicht immer handelt es sich dabei um offizielle Lizenzausgaben.
Besonders die ganz großen Games, sprich Assassin's Creed, WoW etc., da ist es wichtig, dass wir wirklich offizielle Lizenzen machen, einfach weil die Zielgruppe etwas älter ist und für die ist es dann durchaus ein Kaufkriterium. Aber wir machen zum Beispiel auch Bücher für Fortnite- oder Minecraft-Fans, so eher ab 10 Jahren. Und da ist es eben nicht wichtig, dass es ein richtiges offizielles Lizenzprodukt ist. Da kaufen ja tendenziell eher Eltern oder Großeltern. Und denen ist es einfach nur wichtig, dass das Kind eben das Buch liest. Und die achten jetzt weniger darauf, ob das wirklich ein offizielles Lizenzprodukt ist oder eben einfach eines, das in der Welt spielt, in der das Kind sich eben gerne online aufhält. Und da beauftragen wir dann deutsche AutorInnen, die für uns dann eben Romane zu dem Thema schreiben.
Für die hauptberufliche Lektorin und Freizeitgamerin Jacqueline Wagner ist beim Begutachten bzw. Beauftragen von Manuskripten vor allem der durch das Buch gebotene Mehrwert wichtig.
Bedeutet, man achtet sehr stark darauf, dass die Lore, also die Hintergrundgeschichte des Games, im Buch nochmal etwas ausgeweitet wird. Die LeserInnen möchten dann gerne einen Zusatzcontent haben, den sie nur durch das Game eben nicht hätten. Wenn sie also im Game eine Lieblingsfigur oder irgendeine Hintergrundstory haben, über die sie gerne mehr erfahren wollen, dann haben sie auch ein Interesse daran, unsere Bücher zu lesen.
Owen wusste, dass sein Vater nicht perfekt gewesen war.
Assassin's Creed, Aufstand in New York, von Matthew J. Kirby.
In der Highschool hatte er einige Dummheiten begangen, Diebstahl und Sachbeschädigung, aber nichts wirklich Ernstes. Nichts, das einem später nachhängt, sobald man die magische Schwelle von 18 überschritten hat. Er hatte das alles hinter sich gelassen. Der Mann, als den ihn Owen kennengelernt hatte, hatte hart gearbeitet, sich aus allem rausgehalten und es sogar ohne einen Uni-Abschluss geschafft, dass die Familie in einem dieser mit Baumalleen gesäumten reichen Vororte leben konnte, wo man ohne Bedenken die Fahrräder auf dem Rasen vorm Haus liegen lassen kann und in jeder Einfahrt 2 dicke Karren stehen. Aber Owens Großeltern hatten ihm dafür nie Respekt gezollt. Sie hatten in ihm nur den Unruhestifter aus seiner Schulzeit gesehen. Die Monate nach der Verhaftung seines Vaters waren angefüllt mit endlosen Vorwürfen gegenüber seiner Mutter. Siehst du es jetzt ein? Wir hatten doch recht mit ihm. Aber sie hatten nicht recht. Und auch der Richter und die Geschworenen hatten nicht recht gehabt.
Bei den weitaus meisten Romanen, die auf Computerspielen basieren, handelt es sich um englischsprachige Originalausgaben. Doch kommt es immer wieder vor, dass Verlage wie Panini oder S. Fischer auch einheimische Schriftsteller damit beauftragen, zu einem erfolgreichen Game einen Roman zu schreiben. Manch ein Autor, der dieses Genre bedient, veröffentlicht seine Werke auch auf eigene Faust und ist damit durchaus erfolgreich. So zum Beispiel der Hamburger Karl Ludwig von Wendt.
Die Idee hatte ich einfach deswegen, weil ich gesehen habe, wie viel kreative Dinge es um dieses Spiel herum gibt. Was es noch nicht gab zu dem Zeitpunkt, waren Bücher. Ich glaube, es gab 1 oder 2 tatsächlich englischsprachige Bücher, aber noch nichts in Deutsch.
Unter dem Pseudonym Karl Ulsberg schreibt Karl Ludwig von Wendt seit 2013 Romane zum Computerspiel Minecraft. Im Gegensatz zu grafisch und atmosphärisch extrem aufwendig gemachten Actionspielen wie Diablo, World of Warcraft oder Assassin's Creed kommt Minecraft geradezu antiquiert daher. Der wesentliche Reiz des Spiels besteht darin, in einer optisch eher schlicht gehaltenen Umgebung verschiedene Konstruktionen aus meist würfelförmigen Blöcken zu errichten und die Minecraft-Welt zu erkunden. Für von Wendt alias Ulsberg bringt dies aus Autorensicht einen entscheidenden Vorteil mit sich.
Weil Minecraft halt eine sehr, sehr offene Spielwelt ist, wo nicht viel festgelegt ist. Es gibt zwar so ein paar grundlegende Dinge, die natürlich in dem Spiel angelegt sind, aber man kann sich sehr, sehr vieles ausdenken. Es ist sehr viel kreativer Freiraum da.
Minecraft wurde 2009 von der Firma Mojang des schwedischen Game-Entwicklers Markus Persson veröffentlicht. Seitdem hat sich das sogenannte Open-World-Spiel über 200 Millionen Mal verkauft. 4 Jahre nach dem Start brachte Karl Ulsberg im Eigenverlag seinen ersten Roman zum Spiel heraus. Der Erfolg hielt sich zunächst allerdings in Grenzen.
Und dann für mich vollkommen aus heiterem Himmel, vollkommen überraschend, war dieses Buch dann plötzlich auf Platz 2 in der Amazon-Verkaufsliste. Ich wusste überhaupt nicht, was los war. Ich konnte es überhaupt nicht erklären. Und die Erklärung war, dass einer dieser YouTuber, Concrafter, dieses Buch entdeckt hatte, darüber ein Video gemacht hat und plötzlich alle Amazon gestürmt haben und dieses Buch bestellt haben.
Aber ich denke, dadurch, dass wir alle Minecraft gespielt haben, alle, die dieses Video gerade schauen, kennen Minecraft mehr oder weniger. Und dass es davon jetzt so ein Buch gibt, das finde ich, sollte eigentlich sich jeder mal zulegen. Und ich meine, es kostet 5,94 € und es ist eine kostenlose Lieferung. Dann bestellt ihr euch mal so ein Buch, weil auch wenn ihr es einfach nur habt, es ist auf jeden Fall gut. Und zwar irgendwann, wenn ihr Langeweile habt und denkt so, ja, was kann ich denn jetzt in Minecraft machen, dann lest ihr einfach dieses Buch.
Und da erst, also im Nachhinein, habe ich dann gemerkt, wie groß die Power eigentlich ist, wenn man ein Buch mit so einem erfolgreichen Computerspiel verknüpft.
2014 brachte Karl Ulsberg 2 weitere Minecraft-Romane heraus, als der Online-Buchhändler Amazon plötzlich ankündigte, Ulsbergs Bücher aus dem Sortiment zu nehmen. Angeblich habe der schwedische Minecraft-Rechteinhaber Beschwerde gegen dessen Gaming-Romane eingelegt.
Ich habe dann in der Panikreaktion erstmal aus meinen Büchern alle Erwähnungen von Minecraft rausgestrichen, was natürlich teilweise zu etwas absurden Situationen führte, und habe dann aber gemerkt, was das eigentliche Problem war. Das Problem war, dass ich auf einem der Cover einen Screenshot verwendet hatte. Das hätte ich nicht machen dürfen. Nachdem ich den dann entfernt hatte, war plötzlich alles wieder in Ordnung.
Aufgrund der ungebrochenen Nachfrage umfassen Ulsbergs Minecraft-Romane aus dem Eigenverlag inzwischen knapp 2 Dutzend Titel. Ein Teil davon ist zusätzlich im Hardcover bei Panini erschienen. Insgesamt liegt die verkaufte Auflage laut Ulsberg bei rund 300.000 Exemplaren. Den Erfolg seiner Bücher führt er unter anderem auf einen ganz speziellen Gimmick zurück, den sogenannten Minecraft-Seed. Dieser besteht aus einer exakt festgelegten Zahlenkombination, vergleichbar mit den Koordinaten einer Landkarte. LeserInnen, die den in Ulsbergs Büchern angegebenen Seed am Computer eingeben, landen alle automatisch in derselben Minecraft-Umgebung, beispielsweise einem kleinen Dorf am Rande einer Schlucht.
Das ist der Schauplatz meiner Geschichten. Und da kommt dann eine echte Verknüpfung der Geschichten mit der Minecraft-Welt. Ich gebe in den Büchern sozusagen die Koordinaten, wo bestimmte Schauplätze sind. Und dann können die Kids dann tatsächlich dahin gehen und sich angucken in dem Spiel, was ich im Buch beschreibe.
Befürchtungen, die Fantasie seiner 8- bis 12-jährigen LeserInnen könnte auf diese Weise womöglich eingeschränkt werden, teilt Ulsberg nicht. Wie Jacqueline Wagner vom S. Fischer Verlag verweist auch er auf den vermeintlichen Mehrwert seiner Gaming-Romane.
Ich glaube, das, was viele Kinder an meinen Geschichten fasziniert, ist, dass sie eben in diese Welt, in das Minecraft, nochmal anders eintauchen können. Und ich biete da ja eine Perspektive, die man so in dem Spiel nicht hat. Im Spiel spielt man halt einen Spieler, der da rumläuft und auf Dorfbewohner trifft, aber man kann nicht in die Rolle der Dorfbewohner schlüpfen. Das ist das, was ich sozusagen in meinen Büchern tue. Also insofern eine ergänzende Perspektive, wenn man so will.
Hey Leute, ich bin der Bruga und ihr seht hier mein neues Let's Play-Projekt. Es ist Stalker Shadow of Chernobyl. Das erste Spiel der Stalker-Reihe ist natürlich auch an die Romane angelehnt. Wie hieß denn die Picknick am Wegesrand von den Strugatsky-Brüdern? Aber die habe ich leider nie gelesen. Naja, vielleicht kommt das ja noch.
Die Stalker-Games gelten unter den sogenannten Ego-Shooter-Computerspielen längst als Klassiker. In ihnen kämpfen die Spieler in einer postapokalyptischen Atmosphäre rund um das verstrahlte Kernkraftwerk Tschernobyl ums nackte Überleben. Als Inspirationsquelle diente den ukrainischen Entwicklern der Science-Fiction-Roman »Picknick am Wegesrand« der russischen Brüder Arkadi und Boris Trogatzki aus dem Jahr 1971. Das Computerspiel war dann, 2005, wiederum die Vorlage für eine ganz neue Romanadaption, in Auftrag gegeben vom Panini-Verlag. Dieser hatte sich zuvor bei den osteuropäischen Spieleentwicklern die entsprechende Lizenz gesichert.
Das war eine gewisse Schwierigkeit. Wir haben also Unterlagen aus der Ukraine bekommen in Englisch, mussten uns was durchlesen oder konnten uns das durchlesen und haben auf der Grundlage erstmal geschrieben.
Stalker-Autor Bernd Frenz.
Die Idee war eben, dass man zeitgleich mit dem Spiel rauskommt. Was wir insofern getoppt haben, weil das Spiel hat sich immer weiter verzögert, sodass nachher der Roman schon rausgekommen ist, als das Spiel noch gar nicht auf dem Markt war.
Das erste Stalker-Computerspiel erschien schließlich im Frühjahr 2007, mit 2 Jahren Verspätung. Aus Marketing-Sicht war dies nicht unbedingt ein Nachteil.
Wenn überhaupt, dann war es ein Vorteil, würde ich sagen, weil über das Spiel wurde schon seit Jahren gesprochen. Alle haben darauf gewartet, dass es kommt. Und so konnte man erstmal den Leuten was bieten, die sich ein bisschen mehr darüber informieren wollten und schauen wollten, was sie da erwartet.
Parallel zum Start des Spiels erschien, anders als ursprünglich geplant, bereits Stalker-Roman Nummer 2. Ein Jahr später ließ Autor Bernd Frenz für Panini dann noch einen dritten Band folgen.
David ging sofort langsamer, konnte aber nichts Verdächtiges ausmachen. Erst als die Anomalie nur noch 5 Schritte entfernt lag, bemerkte er ein leichtes Flimmern in der Luft.
Bernd Frenz, Stalker, Shadow of Chernobyl, Band 2.
David kniff die Augen zusammen und fokussierte seinen Blick. Aber das Feld blieb unsichtbar. Ab und zu ein Flimmern der aufgeladenen Luftschichten, wie an einem heißen Sommertag, mehr fiel nicht auf. Anhand des sich gegen den Wind wiegenden Grases erkannte er, dass die Säule mehr als 3 Meter durchmaß. Zoll für Zoll suchte David den Boden ab, bis er ziemlich genau im Zentrum ein bläuliches Glitzern bemerkte. Tatsächlich. Dort, zwischen den Halmen, verbarg sich eines der vielen unterschiedlichen Artefakte, deretwegen all die Stalker ihr Leben riskierten. David klaubte eine Handvoll Laub auf, stellte sich in Windrichtung und ließ die welken Blätter aus der Hand wehen. Von einer feinen Brise emporgetragen, wirbelten sie direkt auf die Energiesäule zu, bis die Luft ohne Vorwarnung zu knistern begann. Sobald sie die Anomalie passierten, wurden die Blätter von einem Netz haarfeiner Lichtblitze umsponnen. Immer stärker wirkte die Energie auf sie ein, bis sie Elmsfeuern gleich über die Blattoberfläche zuckte. Eingehüllt in bläulich-weiße Aureolen, verwandelte sich das Laub zu schwarzer Asche, die in winzige Partikel zerfiel und mit dem Wind verwehte. Der ganze Vorgang dauerte nur wenige Sekunden. Danach wirkte alles wie zuvor, als hätte es die Handvoll Laub nie gegeben. Nicht auszudenken, was mit einem Menschen geschah, der in diese Falle geriet.
Weil sich die Stalker-Trilogie insgesamt recht ordentlich verkaufte, machten sich Verlag und Autor daran, Pläne für weitere potenzielle Game-Adaptionen zu schmieden.
Panini hätte ganz gerne zu diversen amerikanischen Spielen Computerspielromane rausgebracht. World of Warcraft, das läuft bei denen sehr, sehr gut. Und da gibt es auch genügend Nachschub aus den USA, aber es gibt halt auch Computerspiele, wo es keine Romane zu gibt. Nur die Firmen aus den USA, wenn sie sich gemeldet haben, haben sie gesagt, ja, gute Idee, wir gucken mal, ob wir amerikanische Autoren finden, die das schreiben. Also die geben das nicht so gerne aus der Hand, weil sie dann Angst haben, dass denen die Kontrolle fehlt. Da sind die Osteuropäer sind da entspannter, das muss man sagen.
Nicht immer verläuft die Zusammenarbeit zwischen Buchverlagen und Computerspieleproduzenten erfolgreich. Das verdeutlicht unter anderem das Beispiel Bastei Lübbe. Im Frühjahr 2014 erwarb der Kölner Verlag eine 51-prozentige Mehrheit an der Hamburger Spiele-Software-Schmiede Daedalic Entertainment. Für Bastei Lübbe sollte dies der erste Schritt hin zu einem international tätigen, multimedialen Verlagshaus sein. Bei Daedalic wiederum erhoffte man sich neue Chancen zur Vermarktung der eigenen Computerspiele. Unter anderem in den Bereichen Buch und Comic.
Als wir 2014 zusammengegangen sind, war natürlich die Frage, was können wir zusammen machen? Was macht auch sozusagen synergietechnisch am meisten Sinn für beide Unternehmen?
Daedalic-Gründer und Geschäftsführer Carsten Fichtelmann.
Und Ken Follett war halt einfach einer der größten Autoren. Und dann haben wir im Jahre 2015 auf der Buchmesse dem Ken Follett diese Idee vorgestellt, ein Spiel auf seinem wohl erfolgreichsten Buch in Deutschland zu machen oder seinem erfolgreichsten Buch überhaupt, Die Säulen der Erde.
Der britische Bestsellerautor und auch Bastei-Lübbe stimmten begeistert zu. Und so machten sich die Daedalic-Entwickler voller Euphorie an die Arbeit. Doch hatte man bei Bastei-Lübbe offenbar unterschätzt, wie zeit- und kostenaufwendig es in der Regel ist, einen Roman in ein Computerspiel zu überführen. Im Fall von Die Säulen der Erde dauerte es letztlich 3 Jahre. Hinzu kam, dass sich das fertige Game am Ende deutlich schlechter verkaufte als von allen Beteiligten erhofft. Zwar stieß das Spiel durchaus auf große Resonanz, doch beschränkte sich das Interesse der meisten Fans darauf, anderen Gamern auf YouTube beim Eintauchen in die virtuelle Spielewelt einfach zuzuschauen.
Also sprich, 1 Million Leute gucken auf YouTube, wie jemand unser Spiel basierend auf Ken Folletts Säulen der Erde spielt. Aber davon kaufen vielleicht nur 50 Leute das Spiel, hört sich vielleicht nach einer Conversion Rate an, die man sich kaum vorstellen kann. Aber die ist wirklich so schlecht. Und dann gucken diese 1 Million Leute tatsächlich das gesamte Spiel 45 Stunden lang. Aber keiner von denen kauft das Spiel und alle sagen, naja, das war ja super interessant, schade, dass es vorbei ist.
Anfang 2020 beendete Bastei-Lübbe schließlich seinen Ausflug in die Computerspielewelt, indem es seine Daedalic-Mehrheitsbeteiligung an die Hamburger Entwicklerfirma zurückverkaufte. Dort will man sich von diesem geschäftlichen Rückschlag nicht unterkriegen lassen. Im Gegenteil. Carsten Fichtelmann und seine rund 90 Mitarbeiter sind derzeit damit beschäftigt, in Sachen Romanadoption ein noch viel dickeres Brett zu bohren als bei den Säulen der Erde. Diesmal geht es um eine Umsetzung des Weltbestsellers Der Herr der Ringe. Die Computerspielfassung soll den Titel Gollum tragen, benannt nach einer zentralen Figur aus der literarischen Vorlage.
Als wir das Spiel letztes Jahr angekündigt haben, habe ich halt Interviews der gesamten amerikanischen Filmpresse gegeben, also Hollywood Reporter, Variety und diesen ganzen Medien. Und jedes Spielemedium der Welt, in jedem Land der Welt, hat automatisch über das Spiel sehr groß berichtet. Und wir haben halt eine schier unsagbare Reichweite gehabt. Und seitdem haben wir halt sehr, sehr viel Titelgeschichten. Es gibt also noch viele Printmagazine im Bereich Spiel. Und wir haben halt eine Titelgeschichte nach der anderen.
Nicht nur in Sachen das Computerspiel zum Roman scheinen Optimismus und Kreativität ungebrochen. Auch beim Thema das Buch zum Game gibt es offenbar noch eine Menge Potenzial. Allerdings nicht unbedingt im Bereich der Belletristik. Dies belegen unter anderem diverse Videos auf YouTube.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet. Es ist wieder Freitag und entsprechend gibt es ein weiteres Rezept aus dem World of Warcraft Kochbuch. Heute werden wir den Winterhauchbraten zubereiten und auch noch zusätzlich die gebratenen Karotten.
Schon längst gibt es nicht mehr nur Kochbücher zu World of Warcraft. Auch Rezeptesammlungen zu Spielen wie Pokémon, Minecraft oder Overwatch gehen laut Steffen Volkmar von Panini weg wie warme Semmeln.
In vielen von den Games geht es auch um Essen, aber es ist halt virtuelles Essen und das würde dann in diesen Kochbüchern praktisch so von berufenen Köchen oder manchmal auch nur Fans nachgekocht oder überhaupt erst kreiert. Und dass diese Dinger so erfolgreich sind, das finde ich auch unglaublich faszinierend.
Ja, hier sehen wir nochmal das Kochbuch mit dem Winterhauchbraten. Unsere Teller sind leer. Der Braten und die Soße waren super lecker. Auch René, also mein Mann, hat sehr gut geschmeckt. Ich kann es absolut nur empfehlen. Ist jetzt kein Alle-Tage-Essen. Ist schon ein bisschen was Besondereres. Aber ja, absolut empfehlenswert. Super lecker, also Daumen hoch.
World of Bookcraft. Über die Symbiose von Büchern und Computerspielen hörten Sie eine Sendung von Christian Blees. Es sprachen Lisa Hirdina und Tonio Arango. Regie Klaus-Michael Klingsporn, Ton Andreas Stoffels, Redaktion Dorothea Westphal.